Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute nochmal hier predigen zu können. Ich werde heute über Silas predigen. Der ist nämlich ein richtig guter, besonderer Mann gewesen. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, Silas, irgendwie so wichtig scheint er doch nicht zu sein in der Bibel, oder? Der war irgendwie mit dem Paulus mal im Gefängnis und hat da ein paar Lieder gesungen, aber ansonsten Silas, Paulus kennt man, aber Silas, so eine Sache. Was soll so bedeutsam an ihm sein? Genau deswegen habe ich ihn ausgesucht, weil auch bei uns kommt es letztendlich nicht darauf an, wie wir die Sachen beurteilen, sondern wie Gott alles beurteilt. Und ich glaube, dass Silas vielleicht auch ein Vorbild sein könnte für dich. Ja, eines Tages werden wir mal vor unserem Herrn stehen. Und wie schön es ist, wenn wir dann hören, was in Matthäus 25, Vers 21 steht. Da steht: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das wollen wir eigentlich, das streben wir eigentlich alle mal an, oder? Die andere Option ist, ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Das ist dann, da geht's ja weiter, Matthäus 25, 26 bis 30. Das sind ziemlich ernste Worte, aber ich möchte sie auch vorlesen, weil das gehört ja dazu, zu diesen schönen Worten. Du böser und fauler Knecht, dann hättest du mein Geld in Wechseln bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Noch überlegt, ob ich direkt so anfange, und dann schaltet ihr vielleicht, also vielleicht der ein oder andere schon ab. Also es ist direkt so ermahnend, der Benjamin wieder. Eben haben wir doch gesungen, dass wir uns in der Gnade ruhen können und darin freuen können. Aber es ist immer beides. Und ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen zum Ausdruck bringen kann. Gott hat uns Talente gegeben, unsere Gaben, und er hat die Werke auch vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Die Frage ist nur, was wir so daraus machen, was daraus so wird. Bei diesem Text, den ich gerade gelesen habe, kann man sehen, dass es nicht irgendwie nur eine Option ist, sondern dass echter Glaube schon Früchte trägt oder dass echter Freude irgendwo, echter Glaube irgendwo sichtbar wird im Leben. Genau. Es bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Rettung in irgendeiner Weise verdienen und erarbeiten müssen. Wir sind gerettet allein aus Gnade. Das ist uns hoffentlich allen klar. Jesus hat alles am Kreuz gegeben. Deswegen hängt dort ein Kreuz und da hängt auch noch eins, damit wir daran erinnert werden. Gott hat alles für uns gemacht. Da gibt's nicht irgendeine Schuldenlast, die wir noch herumzutragen haben. Und deswegen müssen wir jetzt für Gott ganz viel tun, damit dieser Rucksack irgendwie ein bisschen leichter wird. Das ist alles Quatsch. Wir können nichts dazu beitragen. Und ich habe jetzt noch gelesen im 2. Petrus 3, Vers 15, steht so ein schöner Vers. Ich lese mal noch kurz vor. Bin ich bei Johannes, der Petrus ist davor, genau. 2. Petrus 3, Vers 15. Da schreibt Petrus an die Gläubigen: Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Das ist so ein schöner Vers. Also er schreibt das nicht an Ungläubige, sondern an gläubige Menschen, die sich ein bisschen Sorgen machen. Wie ist denn das jetzt? Seht die Langmut unseres Herrn, die Gnade, diese Liebe zu euch als eure Rettung an. Das reicht aus. Doch zugleich sind wir herausgefordert, uns selbst zu sterben, wie es in der Bibel überall heißt. Das heißt wieder beides. Nicht ich, meine Wünsche, meine Vorstellungen, sondern hier bin ich, Herr, mach aus meinem Leben, was du möchtest. Was ist dein Plan für mein Leben? 1. Korinther 6, Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die euch gehören. Steht das da so? Hat keiner Nein geschrien? Da steht, die Gott gehören. Ihr müsst dann Nein schreien. Das geht nicht, dass ich euch hier die Bibel irgendwie falsch zitiere. Als Kinder Gottes gehören wir nicht mehr uns, sondern wir gehören Christus, und er möchte uns dienstfähig machen. Er möchte uns dienstbar machen für seine Sache. Die Frage, wie gesagt, ist, lasse ich es zu? Lasse ich das so mit mir machen? Und damit komme ich eigentlich zu Silas, zu diesem eher ein bisschen unbekannten Kerl. Ich meine, Silas hätte irgendwie begriffen, worum es geht im Leben, denn er ließ sich voll in den Dienst für Gott stellen, beginnend im Kleinen und dann schließlich auch im Großen. Wir kennen alle den Missionsbefehl aus Matthäus 28, der ist schon so oft gesagt worden und wird immer wieder zitiert. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker. Der Auftrag gilt uns allen, das wissen wir alle, gilt allen Jüngern von Jesus. Das Problem an diesem Auftrag ist allerdings, dass er so allgemein gehalten ist. Jedenfalls denken wir das. Da steht ja nicht irgendwie, Peter, du gehst nach Papua-Neuguinea zu dem und dem Stamm und Britta, du gehst, gibt's ja eine Britta, ich hoffe nicht, du gehst nach Emmending ins Altersheim und wirst dort die Leute, den Leuten von Jesus erzählen und du gehst dahin und übrigens, der Weg wird genau so ablaufen. Also da wirst du da eine Schule besuchen, dann wirst du noch 10 Jahre Vorbereitungskurse haben oder Vorbereitungszeit in der Gemeinde und dann noch das und das und das. Das steht da ja alles gar nicht. Da steht nur, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Die Frage ist also, wie kann ich erkennen, ob mich Gott dazu berufen hat? Und wie schenkt Gott mir Gewissheit in solchen Fragen? Vorausgesetzt natürlich, ich frage überhaupt Gott, was ist denn mein Weg oder dein Plan für mein Leben? Und bei Silas gibt es zum Thema Berufung keine abgefahrene Berufungsgeschichte, wie bei Mose. Da war ein brennender Dornbusch und Gott hat geredet, zieh die Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Das war bei Silas nicht so. Und das ist erstmal ganz wichtig, Berufung geschieht nicht immer spektakulär. Das muss nicht ein was weiß ich was für ein Ding sein, sondern es ist eher etwas ganz Normales, interessanterweise. Silas gehörte zu den engsten Mitarbeitern vom Apostel Paulus. Wie kam es dazu? Und dazu möchte ich ein Stück lesen aus der Apostelgeschichte. Es gibt da hinten Bibeln, wer mitlesen möchte, seine eigene Bibel nicht dabei hat. Ich weiß nicht genau, ob es an die Wand kommt, ansonsten hört ihr mir einfach zu. Ich lese vor aus Apostelgeschichte 15, Abvers 22. Da hatten die ersten Christen sich zusammengefunden, da gab es ein Konzil, um zu entscheiden, wie geht das jetzt, Juden und Christen, wie macht man das jetzt alles? Und ja, es ist ein Stück Missionsgeschichte eigentlich, was hier für uns aufgeschrieben wurde. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Vers 22, Apostelgeschichte 15. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben. Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. So haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unserem geliebten Barnabas und Paulus. Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und vom Blut und vom Erstickten und vor Unzucht. Wenn ihr euch davon bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia. Und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinde. Lass mal gerade einen Schluck trinken. Ich werde heute nicht auf den ganzen Text eingehen, sondern nur auf die Stellen, wo es um Silas geht, sonst wird es zu lang werden. Erstmal, Gott hatte mit Silas nicht direkt gesprochen, sondern Paulus sprach ihn an und wählte ihn aus. Das haben wir in Vers 40 gelesen. Paulus wählte sich Silas. Der befand sich nämlich in einer ernsten personellen Notlage, weil der Barnabas ihn verlassen hatte. Er brauchte Mitarbeiter, also sagte er, Silas, komm mit. So, ist das gelaufen. Was macht er also? Er geht, der Paulus, wie kam er dazu, dass er einfach diesen Silas ausgesucht hat? Der ist nochmal alle Leute durchgegangen. Ja, wen kenne ich denn? Da ist der und der und der. Der nicht. Und dann hat er gedacht, ja, der Silas, der hat mal irgendwie so einen Kurzzeiteinsatz in Antiochia gemacht. Der wäre doch vielleicht gut. Dann hat er ihn ausgewählt. Merkt ihr, wie menschlich und völlig normal das lief? Das war eine Berufung. Aber dahinter stand natürlich Gottes Führung, der alles lenkt und leitet, genauso auch in meinem Leben, in deinem Leben. Er lenkt sowas. Berufung muss nicht immer spektakulär sein. Es kann auf ganz normaler, zwischenmenschlicher, persönlicher Ebene geschehen. Und deswegen, um das Thema Berufung noch ein bisschen mehr zu verstehen, möchte ich noch mehr darauf eingehen, es ein bisschen vertiefen. Ich glaube nämlich, dass es beim Thema Berufung drei Grundprinzipien gibt, neben dem allgemeinen Aufruf in Gottes Wort, geht hin in die ganze Welt. Und zum ersten ist das, Gott beruft immer durch Fakten oder unter anderem durch Fakten. Er gebraucht Fakten, Zahlen, Umstände, wo man auf einmal aufmerksam wird auf etwas. Da muss doch was passieren. Das war zum Beispiel bei Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf so, den kennen wahrscheinlich alle, den Gründer von den Herrenhutern. Der hatte eine Begegnung mit dem schwarzen Sklaven Anton, der hat ihm erzählt, du in der Karibik, das ist fürchterlich, wie wir da leben, was da los ist. Ein Jahr später wurden die ersten Missionare von Herrenhut genau auf diese Inselkette in die Karibik gesandt, wo der Anton herkam. Das war eine Berufung. Zweitens, Gott spricht zu uns durch unsere Brüder und Schwestern. Es gibt bestimmte Leute, vielleicht auch hier im Raum, zu denen hat Gott schon öfter mal hörbar mit einer Stimme gesprochen. Aber das Normale ist das nicht. Ich denke nicht, dass sie jeder, wenn ich jetzt frage, und habt ihr das erlebt, die Hand hebt. Das würde mich jedenfalls irritieren, das habe ich noch nie erlebt. Aber es gibt es. Aber es ist nicht das Normale. In der Bibel gab es das auch. Aber nicht immer. Deswegen gibt es nur einige Geschichten, wo das erzählt wird, wo es etwas Besonderes ist. Vielmehr spricht Gott meistens durch andere Menschen zu uns, zu denen Gott aber auch vorher in irgendeiner Weise gesprochen hat, natürlich. Bei Paulus war es Ananias in Damaskus. Das kann man nachlesen, Apostelgeschichte 9, Vers 15, der ihm die Berufung zum Apostel der Heiden zugesprochen hat. Es war nicht Jesus selber. Später berief Paulus den Timotheus. Johannes Markus wurde von Barnabas berufen. Das war immer so, dass ein Bruder den anderen Bruder berufen hat. Das ist ganz interessant. Gott gebraucht also Menschen, um Klarheit zu schenken. Doch, und damit komme ich dann auch zum dritten Punkt. Es ist nie irgendwie nur so ein kleiner Satz. Mal eben, du musst auch nach Brasilien gehen. Es ist vielmehr, es ist ja meistens dann so, dass man das auch schon selber gedacht hat oder gedacht hat, da müsste man doch oder so. Man war schon selber ein bisschen dahin geführt und dieser Satz ist dann nur noch die Spitze des Eisbergs, was noch gefehlt hat, damit man Klarheit hat, okay, jetzt gehe ich diesen Weg oder übernehme diese Aufgabe oder tue diesen Dienst. Oder es ist eben der Anfang davon, dass man sich überhaupt mal in diese Richtung Gedanken macht. Es kann beides sein oder irgendwo dazwischen. Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und das ist dann der dritte Punkt. Gottes Berufung ist in der Regel keine spontane Sache, sondern ein Prozess. Bei Silas kann man auf den ersten Blick denken, Paulus habe ihn einfach mal eben angesprochen. Hey, Silas, komm mit. Und dann ist er mitgekommen und dann war er mal eben Missionar. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist es nicht ganz so gewesen. Silas war nicht irgendwer, der die Sache Gottes mal eben kurz auf seine Prioritätenliste gesetzt hat, sondern der stand bereits voll im Dienst für seinen Herrn. Wenn man das, was ich eben gelesen habe, aufgepasst hat, da kam mir immer mal so, und Silas war da oder irgendwo, es kam immer mal das Wort Silas. Wenn man im Vers 22 liest, steht, dass sie aus ihrer Mitte jemanden gewählt haben. Er wurde von den Aposteln und Ältesten ausgewählt aus ihrer Mitte. Also er war einer von ihnen. Das heißt, Silas war nicht irgendwer, sondern er war ein leitender, bewährter Mitarbeiter der Jerusalemer Urgemeinde, der auch bei dem Apostelkonzil mitgewirkt hat. Denn er war aus der Mitte der Leute, die bei dem Apostelkonzil waren. Und dann ist es so, dass die Leute der Gemeinde ihm vertrauten. Er war nicht einer, ich weiß nicht so genau, wie der jetzt so tickt oder so, sondern sie vertrauten ihm. Sie konnten ihn schicken. Sie wussten, das, was der macht, das wird gut sein. Und so konnten sie ihn mit Paulus und Barnabas senden. Und er war eine angesehene Person, ein Leiter, der auch mit Autorität anerkannt war. Seine Worte waren nicht irgendwie nur so heiße Luft oder so, sondern sie hatten irgendwo Gewicht. Und dann kann man in Vers 26 lesen, dass er ein Vorbild war, ein Vorbild in Bezug auf vollen Einsatz, Hingabe, Dienstbereitschaft und Liebe zu Jesus. Also er hat sein Leben für Jesus eingesetzt. Der war nicht immer dann eingeknickt, wenn es darum ging, mal wirklich irgendwo ein bisschen auf Risiko zu gehen, sondern er ist damit mit dabei gewesen. Silas und Judas sollten der Gemeinde in Antiochia mündlich erklären, was bei diesem Apostelkonzil herausgekommen ist. Das heißt, dieser Silas, er konnte irgendwo öffentlich reden. Das war ihm möglich. Und über Silas lesen wir, dass er auch ein Prophet war. Das heißt, er war in der Lage, die Wahrheit seinen Zuhörern so ins Herz zu legen, dass sie überführt wurden von der Wahrheit. Und er konnte auch die Brüder ermahnen. Das steht in Vers 32. Er ermahnte die Brüder. Er war in der Lage, also zu trösten, aufzurichten. Irgendwie, gerade zu biegen. Auf das Wort Gottes auszurichten. Und er ermutigte nicht mit zwei, drei Worten, sondern mit vielen Worten. Er nahm sich wirklich Zeit. Er kam nicht nur mit einem knappen Spruch, er nahm sich Zeit für die Leute, er hatte Ausdauer, einen langen Atem und Silas stärkte die Gemeinde. Das ist auch Vers 32. Er gründete quasi die noch jungen im Glauben waren, die da verunsichert waren, weil da auf einmal andere Lehren hineinkamen. Er festigte sie, er baute sie auf und stützte sie. Und sie freuten sich letztendlich wieder. Na, wer hat schon abgeschaltet? Gibt's irgendwen? Traut euch ruhig. Ja, der spricht ja nicht von mir. Der spricht vielleicht von sich selber oder so, aber nicht von mir. Hat vielleicht jetzt einer gedacht, ist nicht schlimm, wenn das einer gedacht hat. Ich denke eigentlich auch, dass er nicht von mir spricht, der hier steht gerade. Man könnte es denken, solche gibt's eigentlich gar nicht, oder? Das ist ja irgendwie so ein super Missionar oder so ein super begabter Typ. Und solche gibt's eigentlich gar nicht wirklich. Und es stimmt, glaube ich, auch, dass es nicht viele davon gibt. Denn sonst gäbe es nicht überall bei Missionswerken und im geistlichen Bereich so viel Mitarbeitermangel. Oder? Wenn du schnell für dich beschlossen hast, ich bin's nicht. Du weißt ja, das, was der Silas da so drauf hat oder wie er sich verhalten hat, was er alles konnte. Also ich kann das gar nicht, wenn das für euch klar ist, dann frag dich einfach mal, woran es hapert. Es könnte ja sein, dass du vielleicht so einer werden solltest. Wissen wir ja gar nicht. Vielleicht bist du ja auch zu etwas berufen, was du gar nicht denkst, dass du zu so etwas berufen sein könntest. Ich dachte auch nie, dass ich mal irgendwie vor Leuten stehen werde und ihnen irgendwie die Bibel auslege. Ganz davon abgesehen ist natürlich sowieso jeder dazu berufen, von der Hoffnung, die in uns brennt, Zeugnis zu geben. Aber wenn du deine Gaben vielleicht eher nicht in dem Bereich eines Silas siehst, dann ist es auch gut, sich die Frage zu stellen, was zu tun ist, damit zumindest junge Leute oder auch natürlich auch ältere Leute, aber ich denke vor allen Dingen die jungen Leute, ermutigt, geprägt, gefördert werden, dass Sie vielleicht so einen Dienst übernehmen können. Als Vater und als Mutter im Glauben. Als Vorbilder. Silas Qualitäten, die er hatte, die waren nicht einfach so da. Die hat ihm Gott nicht einfach auf einmal so plups in den Kopf reingesetzt und er war der Supermissionar. Die sind durch Jahre des Dienstes letztendlich gewachsen und durften sich so entwickeln. So konnte er zu der Person werden, die Paulus auswählen konnte, die Paulus gebrauchen konnte, die Gott gebrauchen konnte. Da lautet eigentlich die wichtigste Frage, die du dir stellen musst, nicht, wie finde ich meinen Platz da in der Weltmission, da draußen irgendwo, wo wir hingehen müssen, oder in der Evangelisation auf der Straße, sondern die Hauptfrage ist, wie werde ich der Mann, die Frau, die Gott gebrauchen kann? Das ist eigentlich am allerwichtigsten. Das finde ich immer so 5 Schritte davor und dann klappt es dann doch nicht. Und das ist wie beim Bibellesen. Manchmal nimmt man sich vor, und ich lese jetzt jeden Tag 10 Kapitel in der Bibel. Und dann schafft man das eine Woche lang und dann schafft man es nicht. Und dann ist man so demotiviert, dann gibt man es ganz auf und liest man nur noch die Losung oder so. Also nichts gegen die Losung, aber so ist das manchmal. Man muss lieber kleinere Schritte gehen. Gott will gar nicht, dass wir immer so, vielleicht mal schon, aber dann hilft er uns auch, dass es klappt. Unsere Gemeinde sollte der Ort sein, wo Menschen Berufung erfahren können und herausgefordert werden, sich senden zu lassen. Silas wurde in der Jerusalemer Gemeinde gefördert. Er konnte dort zu dem werden, der er dann schließlich war. An der Stelle müssen wir uns auch fragen, inwieweit ist das in unserer Gemeinde möglich, dass junge Leute sich einbringen können in diesen ganzen Bereichen, die notwendig sind. Ich denke, es gibt hier viele Möglichkeiten in der Gemeinde, aber es gibt natürlich auch noch viel Luft. Und es gibt auch viel Luft in dem Bereich, wo man dann einfach sagt, ja, und das mache ich jetzt. Also vor allen Dingen in dem Bereich gibt es, glaube ich, hier viel Luft. Leider gibt's, und das habe ich in vielen Gemeinden festgestellt, in der Landeskirche natürlich auch, eine gewisse Pastorenzentriertheit. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Ich habe einiges, was ich heute sage, schon mal erzählt, aber ich glaube, manchmal muss man sich wiederholen. Weil mir hilft das auch, damit ich es mir merke und nicht immer wieder vergesse. Weil ich predige mir das auch selber. Es gibt eine Pastorenzentriertheit. Eine Zentriertheit auf geschulte Personen, auf Fachkräfte, auf Leute mit akademischen Abschlüssen. Die machen das für uns, ja, die wissen das, ja, ne? Die können richtig die Bibel auslegen. Wer bin ich, kann das doch gar nicht. Ne? Die wissen das und die regeln das auch für uns und die sollen das aber auch machen. Die werden ja auch schließlich dafür bezahlt teilweise, ne? Dann sollen die das auch machen. Aber laut Gottes Wort sind wir alle dazu berufen. Jeder, du, alle, ich auch. In der Verantwortung, unserem Nächsten Handreichungen zu geben, steht in der Bibel. Und zu dienen, uns gegenseitig zu ermuntern, zu ermahnen und geistlich mündig zu werden, erwachsen zu werden, dass wir keine Kinder bleiben, die nur dem Pastor hinterherhängen. Wir haben ja einen tollen Pastor, ja? Aber er ist auch nur ein Mensch. Und das würde ich auch sagen, wenn er hier sitzt. Er sieht es nämlich ganz genauso. Dazu kommt, dass die Gemeinde ihren Hauptauftrag leider immer mehr vergessen hat. Ich glaube, dass hier in der Gemeinde schon mehr geweckt ist und das freut mich auch unglaublich. Danis Predigt letzten Sonntag, ist Dani eigentlich da? Er ist gar nicht da. Dani hat gesagt, wenn wir nicht zu den Verlorenen gehen, dann können wir eigentlich hier dicht machen, weil dann leben wir nur eine Tradition, oder so hat er gesagt. Dann ist es nur eine Tradition, dass wir uns hier treffen. Und ich glaube, dass er recht hat damit. Es ist so. Und weil das so wichtig ist, möchte ich mich noch ein bisschen mehr wiederholen. Ich habe schon mal von Klaus Eickhoff, der hat ein super Buch geschrieben, genau über dieses Thema. Ich möchte das nochmal vorlesen, weil das so wichtig ist. Er hat gesagt, die Gemeinde war nicht als Predigtpublikum gedacht, das sich durch gemeindeinternes Selbstgespräch, das wir Predigt nennen, religiös entertainen zu lassen. Gemeinde war nicht gedacht als eine Gruppe von unverbindlichen Individualisten, die nach dem Hören der Predigt gemeinschaftslos auseinanderstrebt. Die Gemeinde nach dem Neuen Testament ist ein sinnvoll zusammengefügter Leib, untereinander verbundener Glieder, die sich um Christus und sein Wort versammeln, um sich von der Freude am Herrn erfüllt senden zu lassen. Sie sammeln sich nicht um ihrer selbst, sondern um Christi und der Sendung willen, also die Sendung zu den Verlorenen. Allein die Predigt, die die Stimme Christi laut werden lässt, vermag tote Gemeinden zum Leben erwecken. Und das muss wieder ins Zentrum. Und das muss jeden Sonntag, das muss jeden Tag, das muss in unser Zentrum, das muss auch in mein Zentrum. Ich möchte das nicht jetzt hier ermahnend an euch nur sagen, sondern ich sage das auch ermahnend zu mir. Es geht um unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der für den Vater den Auftrag erfüllt hat, der ihm gegeben wurde. Der alles gegeben hat für dich und mich. Der sich nicht geschont hat. Und warum? Weil Menschen ewig verloren gehen werden. Deswegen hat er sich nicht geschont. Menschen werden ewig verloren gehen. Alle, die nicht an unseren auferstandenen Herrn glauben, werden verloren gehen. Die werden in die Hölle kommen. Und das ist ein schrecklicher Ort. Und das sagt die Bibel immer wieder, nicht in irgendwie Blümchensprache oder in weiß ich nicht was, sondern sie schreibt ganz klar davon. Hey Leute, ihr müsst zu Jesus kommen. Ansonsten seid ihr ewig verloren. Das ist fürchterlich. Ja, der Vater im Himmel möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das geht aber nur über Jesus. Und das ist dieser schmale Weg. Da gibt's nicht viele Wege, wir wissen das, hoffentlich. Nur den einen und diesen Weg, den haben wir beschrieben in seinem Wort. Das ist sein Geschenk an uns. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist nicht so eine mühsame Sache, dass wir immer hier drin lesen müssen und immer wieder die gleichen Geschichten. Das ist ein Geschenk an uns. Es gibt so ein Video, wo, ich glaube, ist es in China, wo so ein ganzer Koffer voll Bibeln in so eine Gemeinde ausgepackt wird. Das kennt vielleicht einer von euch, oder? Und die haben keine Bibeln gehabt dort. Es gibt Leute, die haben nicht Gottes Wort. Und es gibt auch weltweit noch überall viele Stämme, die haben nur das Neue Testament. Und viele haben noch nicht mal das Neue Testament oder nur ein bisschen davon. Und was meint ihr, wie die sich freuen, wenn die auf einmal die Bibel haben? Und in diesem Video kann man sehen, wie die Leute, die nehmen die Bibel und die küssen die und die fangen an, in Tränen auszubrechen. Und wir, ach ja, jetzt, ach, du stehst so gut in diesem Regal dort oben. Ach, du hast eine schöne Leder am Einwand, aber ja, ansonsten. Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Glauben wir das? Und wenn ja, richten wir unser Leben danach aus. In der Urgemeinde war es Realität, die Sendung zu den Verlorenen, die stand auf jeden Fall im Zentrum. Sonst hätte sich's nicht so ausgebreitet, das Evangelium. Und Silas, der durfte das alles miterleben, diesen Aufbruch, diese Anfangszeit. Und es muss ihn unheimlich bewegt und geprägt haben. Und schließlich war es so, dass die Gemeinde ihn auswählte für einen Kurzeinsatz in Antiochia. Und dort hat er dann gearbeitet. Der Silas, der hat dort gelehrt, der war dort Seelsorger und die Gemeinde in Antiochia hat ihn dort kennengelernt und schließlich hat sie ihn ausgesandt als ihren Mitarbeiter. Das kann man in Vers 40 nachlesen, steht von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. So hatten bei Silas mindestens zwei Gemeinden an seiner Berufung mitgewirkt. Das war nicht irgendwie nur so sein privates Ding. Berufung ist nicht irgendwie eine Privatsache. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt in die Mission, sondern das ist eine Sache, wo viele dran mitwirken, wo Gemeinden dran mitwirken. Da ist es so wichtig, dass wir das auch wirken, also dass wir auch ermutigen, dass wir letztendlich auch berufen. Dass wir zu so einer Gemeinde werden, die einen fähigen Mitarbeiter erkennt und ihn fördert, für ihn da ist, für ihn betet. Schauen wir Älteren, ich bin ja jetzt auch schon älter, ich bin ja schon 36. Schauen wir nach potenziellen Mitarbeitern, Missionaren, Leute für Aufgaben in Gottes Reich. Schauen wir danach und helfen wir ihnen. Oder schimpfen wir vielleicht nur, weil es gibt ja so einen Begriff für so Leute wie, gut, ich glaube, ich gehöre sogar auch noch dazu. Und die Jugend, das sind ja diese Post-Millennials, die kann man sowieso alle vergessen. Habe ich schon mal gehört, einen Vortrag darüber. Also damit ist Hopfen und Malz verloren. Ganz demotivierend war das. Ich glaube, es ist auch keine einfache Zeit, aber die Zeit war nie so einfach. Es gab immer so Probleme mit der Jugend letztendlich. Es ist wichtig, dass wir jungen Menschen eine Perspektive geben, dass wir ihnen aufzeigen, ja, Leute, hey, mit dir kann Gott etwas machen. Er will etwas aus dir machen, er will dich gebrauchen in seinem Reich. Aber was ist mit mir persönlich? Wenn ich dann Jugendliche motiviere oder sag, du sollst es auch machen, dann muss ich das auch selber tun, zumindest bereiter zu sein. Es geht natürlich nicht um irgendwelche Hals-über-Kopf-Entscheidungen und irgendwelche Aktionen, damit man auf jeden Fall irgendwie, um sich selber zu beweisen, ja, ich mache doch alles Mögliche, und dann verliert man sich in der Arbeit für Gott. Darum geht's gar nicht. Aber es geht darum, dass wenn Anfragen an uns herangetragen werden, könntest du da mithelfen? Könntest du dir vorstellen, das zu übernehmen, in dem Bereich etwas zu machen? Wie geht man dann damit um? Sage ich dann, nein, ich bin zu alt, kann nicht reden, habe keine Angst, ich muss erst noch meinen Vater beerdigen. Das könnte man so sagen, das wären sogar biblische Antworten. Aber nicht jede biblische Antwort ist die richtige Antwort, weil das sind nämlich biblische Ausreden gewesen, die Leute in der Bibel gegeben haben, wenn sie berufen wurden oder gerufen wurden. Viel besser ist es, wenn man sagt, okay, danke, dass du mich darauf ansprichst. Ich freue mich darüber. Ich werde dafür beten. Ich werde das prüfen für mich. Und ja, ich werde es vielleicht als Gottes Reden in meinem Leben in Erwägung ziehen. Ich werde drüber nachdenken. Und nicht direkt, nee, das ist nichts für mich. Genau auf diese Weise haben David, Silas, Paulus, Johannes, Markus und Timotheus ihre Berufung erfahren, weil sie genauso reagiert haben. Ich weiß, das ist sehr herausfordernd, was ich hier sage. Und ich weiß es sogar sehr genau, weil meine Frau und ich, wir stehen auch in so einem Prozess. Wir sind berufen, nach Brasilien zu gehen. Wir sind jetzt immer noch hier. Und wir wissen, dass wir gehen sollen. Und es ist ein dauerndes Prüfen. Ja, wann geht's los? Wie können wir das jetzt machen? Wie geht's? Das ist ganz schön anstrengend und mühsam. Und da werden wir immer gefragt, und wann geht's los? Ich weiß es nicht. Das ist beschämend, das zu sagen. Das ist gar nicht so leicht. Das ist kein Prozess, der unbedingt Spaß macht. Aber es lohnt sich. Was bringt's uns, wenn wir hier auf der Erde alles erreicht haben? Wenn wir das tollste Haus haben, was immer top aussah, wie im Schöner Wohnen-Katalog oder Heftchen, gibt's doch, ne? Wenn ich alles hier erreicht habe, wenn ich hier die Karriere gemacht habe, wenn ich immer angesehen war auf dieser Erde. Was weiß ich, was bringt uns das alles? Wir können davon nichts mit in die Ewigkeit nehmen. Es ist dann alles weg. Da bleibt nichts. Das sage ich, glaube ich, auch in jeder Predigt. Aber egal, da müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Zum Thema Weisheit gehört es, dass wir wissen, dass wir einmal sterben werden. Müssen wir uns dran erinnern. Es lohnt sich, es ist wichtig, sich dem zu stellen. In dem Prozess darf man natürlich nicht vergessen, dass wir dann einfach nur in der Zukunft leben, sondern dass wir wirklich in dem Heute leben. Es geht nicht darum, dass wir als Christen immer nur warten, dass Gott irgendetwas macht und mir etwas schenkt, sondern dass wir das tun, was vor der Hand ist. Die ganz kleinen Dinge. Treu im Kleinen, darauf kommt es erstmal an. Es kommt auch nicht darauf an, dass du erst ein besserer Christ werden musst oder so. Ich glaube, ein besserer Christ wird man erst im Dienst. Nee, kann man auch nicht so sagen. Wir werden nie bessere Christen. Wir sind nur aus Gnade errettet. Völlig aus Gnade, und wir haben nichts verdient eigentlich. Die Leute, die vermeintlich viel tun, die sind vielleicht sogar noch viel schlimmer als die Einfachen, die nicht. Das kann man nicht so sagen. Wir dürfen Gottes Schulbank drücken. Miriam und ich, wir erleben das eigentlich als Gottes Schulbank, was wir gerade so durchmachen. Dieses, ja, warten und abwarten, gehen wir jetzt los oder nein und hin und her. Das ist gut. Das tut gut. Wir können viel dadurch lernen. Wenn man sich dem nicht stellt, es von vornherein ausschließt, wird man das gar nicht lernen und nicht erleben dürfen. Ja, ich komme bald zum Ende, aber ich möchte uns nochmal Mut machen. Ich habe im November, glaube ich, darüber geredet, über die geöffnete Tür, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob sich noch einer daran erinnern kann. Da ging es darum, dass Jesus nach seiner Auferstehung auf einmal vor den Jüngern stand und gesagt hat, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und die hatten sich da eingeschlossen, hatten Angst, rauszugehen vor den Juden. Da war eine schwierige Situation. Und ich habe gesagt, aus diesem Frieden, in diesem Frieden und wegen diesem Frieden ist die Gemeinde entstanden. Deswegen, weil sie Frieden mit Gott hatten, haben. Und dies ist nicht einfach so passiert, sondern sie wuchs durch den Gehorsam unter diese Sendung. Und Jesus möchte auch dich mit hineinnehmen, genau da rein, in diesen Prozess. Sei doch auch ein Teil davon. Wir können das aus uns heraus nicht, wir sind schwach. Ich kann auch nicht nach Brasilien gehen, meine Frau auch nicht, wir können das gar nicht. Manchmal haben wir noch nicht mal mehr Lust darauf. Aber wir wissen, Gott kann's. Und weil wir mit ihm gehen, deswegen werden wir es auch können. Aus uns heraus nicht. Jesus hat uns den Helfer verheißen. Seit Pfingsten ist er bei uns. Er ist auf uns. Auf jedem, der Jesus als seinen Retter angenommen hat. Der ist nicht nur bei ein paar ganz besonders Begabten oder so. Nein, der ist auch bei dir und bei dir, wenn du Jesus hast. Gottes Geist ist in uns. Und wir dürfen in seiner Kraft letztendlich rausgehen. Zu allem Ja sagen, was Gott uns beauftragt, weil er uns dann auch dazu befähigt. Ja, Jesus klopft letztendlich immer wieder bei uns an, möchte uns ganz ausfüllen und befähigen. Und er ruft letztendlich auch dich und beruft auch dich für die verschiedensten Aufgaben. Und das nicht nur in Gedanken, also nicht nur in diesem, wie wir jetzt hier sitzen, das sind ja unsere Gedanken, die gerade angesprochen werden, sondern er will auch unseren Schweiß, unser Blut, unsere Hände, unsere Füße. Ja, wir haben Frieden mit Gott und diesen Frieden haben wir, weil Jesus alles für uns gegeben hat und Jesus war es ein Herzensanliegen, Menschen zu retten. Und das dürfen wir nicht, da dürfen wir nicht dran vorbeigehen. Wenn wir sagen, Jesus, wir haben dich lieb, wenn wir ihn wirklich lieb haben, dann dürfen wir das nicht vergessen, was ihm lieb und teuer ist. Und das sind alle Menschen, die verloren gehen. Wir sind schwach, aber Jesus wusste das, dass wir schwach sind. Ich glaube, steht das im Korintherbrief? Nee. Wo steht's? Das schaut euch eure Berufung an. Da sind nicht viele starke und besondere Leute. Da sind alles Leute mit Problemen eigentlich. So ist das in der Gemeinde. Dabei dürfen wir nicht vergessen. Zuallererst, fragt nicht, wie kann ich endlich da in der Weltmission und in der Evangelisation meinen Platz finden? Wo soll ich jetzt da hingehen? Sondern beschäftige dich damit, wie kann ich der Mann oder die Frau werden, die Gott gebrauchen kann? Das ist der erste Schritt. Den Rest, das wird Gott schon zu seiner Zeit wirken. Und er wird dir das dann auch zeigen, wo das ist. Da müssen wir Gott nicht vorgreifen. Lass uns lernen letztendlich von einem Silas, der bereit war, als er in den Dienst berufen wurde und sich dann auch nicht hinter irgendwelchen Ausreden versteckte und verbarg, sondern dann auch loszog. Damit bin ich eigentlich am Ende. Ich habe heute Morgen noch eine interessante Geschichte gelesen. Vielleicht erzähle ich sie noch. Es passt vielleicht. Das war in so einem Andachtsbuch, das lag auf Toilette. Ist manchmal bei uns der einzige ruhige Ort, weil so viele Kinder im Haus sind und so viel los ist. Und da ging es um eine Bärenraupe. Und die Bärenraupe ist wahnsinnig langsam. Ich weiß nicht, wie viele Stunden sie braucht, um eine gewisse Strecke zu machen. Und da hat einer ein Gedicht geschrieben über die Bärenraupe, die eine Straße überqueren möchte, weil da auf der anderen Seite grün ist. Und das ist, da will sie hin, das ist das Ziel. Und das Gedicht geht dann so, und da kommen 20 Schlepper, also LKWs, und da kommen so viele Autos, und da kommt ein Motorrad und ein Fahrrad und die Raupe kriecht aber einfach durch. Sie kennt keine Angst. Sie sieht diese Gefahr nicht oder hat keinen Blick dafür oder will es gar nicht sehen. Sie hat dieses Ziel vor Augen und dann kriecht sie über diese Straße ganz, ganz langsam und die Autos fahren alle. Aber sie kommt an. Und ich glaube, so ist es auch, das ist auch Nachfolge, das ist auch der Glaube an Gott. Das ist genau diese Bereitschaft, sich ihm wirklich hinzugeben, dass wir das Ziel vor Augen haben, wirklich einmal bei ihm zu sein, wo es wahnsinnig unbeschreiblich schön sein wird, wo wir am Ziel sind, wo nicht nur grüne Blätter sind, da ist mehr als grüne Blätter. Und dass wir nicht diese ganzen Probleme sehen, diese ganzen Ausreden. Nein, ich kann nicht reden, ich kann das so alles nicht und ich bin nicht dazu in der Lage und bla bla bla. Nein, wie so eine Raupe im Vertrauen auf Gott. Das ist Glaube letztendlich. Das andere ist kein Glaube, das ist Zweifel. Und dann kommen wir auch an. Weil Gott bringt uns letztendlich ans Ziel und hilft uns auf diesem Weg und nimmt uns an die Hand. Amen.